bin jetzt über ein Jahr auf der Suche. Und wenn sich dann nichts ergibt, der Frustlevel ist so wie so ein Pegelstand, der geht hoch und runter.
Und klar, das ist natürlich im ersten Moment ist es eine Kränkung, ist klar. Nach dem Motto, Mensch, ich habe was zu bieten, ich biete mich an und keiner will mich. Das ist eine richtige Kränkungssituation. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, es geht gar nicht darum, vielleicht weniger kränkbar zu sein, sondern es geht darum, wie gehe ich mit dieser kränkenden Situation um? Und da unterscheiden sich die Menschen sehr stark.
Damit hallo und willkommen zum Babyboomer Podcast. Ich bin Stefan. Thema heute, stell dir vor, du bist 59 Jahre alt und musst den Job wechseln. Da kann sich jeder und jede von uns vorstellen, das wird nicht einfach sein. Und ich bin sehr froh, dass mein erster Gast heute den Mut hat, darüber zu sprechen. Thomas Gass ist mein erster Gast und in einem zweiten Teil werde ich mit der Psychologin, der Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki darüber sprechen, was eine solche Situation psychologisch auslöst und wie man damit umgehen kann. Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst und den Mut hast, wie gesagt, über dieses sehr persönliche Thema zu sprechen.
Ja, hallo Stefan, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, meinen Mut aufzubringen und aufzuzeigen mit meiner Story.
Thomas, mit 59 Jahren hast du eine längere Berufsgeschichte hinter dir. Was hat dich geprägt?
Die letzten 20 Jahre, das Research Development von Consumer Endprodukten, immer mit den letzten technischen Consumer PCs, Laptops spielen zu dürfen, in Anführungsstrichen, für den europäischen Markt mitgeprägt hat mich allerdings meine Handwerksausbildung, das Schreinersein, die Fähigkeit, Dinge aus verschiedenen Positionen zu betrachten, aus einer zweidimensionalen Zeichnung das Dreidimensionale mir vorzustellen.
Als Schreiner gestartet, dann 20 Jahre in der IT als Produktmanager, du warst erfolgreich. Aber dann gab es im August 23 einen Bruch in dieser Erfolgsgeschichte. Was ist da passiert?
Da wurde ich aus dem Blauen heraus von meinem Vorgesetzten darüber in Kenntnis gesetzt, dass man sich von mir trennen möchte.
Mit Gründen?
Man hat das mit internen Umstrukturierungen, Neuorganisation begründet.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erlebt hast?
Das kam überraschend. Also es hat mit mir Folgendes gemacht, dass ich sagte, wow, jetzt darf ich auch mal lernen, wie man es nicht machen sollte, wie man mit Mitarbeitern nicht umgehen sollte, ohne ein Vorgespräch, ohne ein Personalgespräch über die eventuell vorhandenen Unstimmigkeiten auf der einen wie auf der anderen Seite eine Klärung herbeizuführen, eine Lösung herbeizuführen, sondern den radikalsten Schritt zu gehen, den man in einer Mitarbeiter-Beziehung machen kann.
Das sagst du ja jetzt schon mit einigem Abstand zum Erleben. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern im, sag mal, Moment der Nachricht?
Dann, ja, was das Erste war, Ruhe bewahren.
Also erste Reaktion, Ruhe bewahren, nur keine Panik und das Weitere verarbeiten. Wie hast du das gemacht?
Das habe ich verarbeitet, weil ich, ja, auch wenn ich keine wirklich plausible Begründung bekommen habe, außer der offiziellen, wie man die halt in einem Aufhebungsvertrag formuliert. Okay, das ist jetzt die Situation, das ist passiert. Aber es wird weitergehen. Und bei manchen Dingen kann man noch versuchen, einen Einfluss drauf zu nehmen. Und wenn man sich dazu entschieden hat, habe ich die Energie, habe ich die Kraft dazu, dagegen anzugehen. In dem Fall zum Beispiel vor das Arbeitsgericht zu ziehen und das anzufechten. Ja oder nein? In meiner Situation wusste ich, ich habe dazu die Energie und die Kraft nicht.
Was hast du denn stattdessen gemacht? Was war dir wichtig?
Mehr oder minder die Flucht nach vorne. Zur Kenntnis genommen und habe mir gesagt, okay, ich habe aber den heutigen Tag, hier sind noch ein, zwei Dinge zu erledigen, die möchte ich hier zum Abschluss bringen, weil ich werde jetzt nicht einfach morgens um 8:45 sagen, was, Aufhebungsvertrag, okay, nehme ich mit, ich bin jetzt weg. Sondern ich habe diesen Tag noch ordentlich abgeschlossen.
Ordentlich abgeschlossen, das heißt, du wolltest was rund machen, nicht einfach abhauen. Und ist dir das auch gelungen? Ist das für dich ein letzter Arbeitstag, den du so, sage ich jetzt mal, gut in Erinnerung behalten kannst?
Ja, ich war mit mir absolut fein. Ich konnte quasi meine Dinge, die ich dort hatte, beenden. Ich hatte noch zwei Mitarbeiter im Onboarding. Und das war dann auch so in dem Gespräch, sage ich, ja, sehr schön, dass ihr mir jetzt hier einen Aufhebungsvertrag vorgelegt habt. Aber ich habe hier noch draußen zwei neue Mitarbeiter im Onboarding. Die Vorbereitung, alles ist da. Ich würde mich jetzt falsch fühlen, wenn ich jetzt zu denen, an denen vorbeigehen würde. Servus, macht jemand anderes. Für mich gehört das noch mit dazu.
Ist das typisch für dein Verhältnis zur Arbeit?
Definitiv, ja. Das ist nicht nur mich alleine zu sehen, sondern über den Tellerrand zu schauen. Das große Ganze im Blick zu haben. Wie würde das auf ein oder zwei neue Mitarbeiter wirken, wenn quasi der ITler, der da ist, so von wegen, ja, das macht jetzt jemand anders, weil ich wurde gerade gefeuert.
Gut, aber das hast du jetzt hinter dir gelassen. Du suchst was Neues. Traust du dir denn zu, sozusagen im 1-Minuten-Pitch für die Welt da draußen zu sagen, was es denn sein soll, was du bist, kannst, willst?
Die Antwort dazu kommt in der Antwort, die ich mir gestellt habe, auf die Frage nach dem eigentlichen Sinn und dem roten Faden in meinem Leben. Mein Sinn ist wirklich die gelebte Vielfalt, mein roter Faden all die bewusst angenommenen und wirkungsvollen Veränderungen. Meine Begeisterung für Facettenreichtum wird offensichtlich in den verschiedenen Branchen, wie eben dem Handwerk, dem Gesundheitswesen, der Verwaltung, im Kulturbereich sowie der IT. Auch malen die Größen meiner verschiedenen oder meiner ehemaligen Arbeitgeber, vom kleinen Unternehmen, der öffentlichen Hand bis zum internationalen Großkonzern, dazu ein sehr schönes Bild. Was es nun schlussendlich bedeutet oder heißt, dass für all die verschiedensten Anforderungen, die an Change-Prozesse gestellt werden, bringe ich mein Know-how, meine vielfältigen Erfahrungen und empathisches Vorgehen mit. Insbesondere auch meine besondere Kommunikationsfähigkeit, meine Intuition und Souveränität in deren Umsetzung.
Ich habe die Fähigkeit, ich erkenne, spüre, sehe, wo es in einem Unternehmen knarzt und knackt, wo ich mit meiner Lösungsorientierung und meinem schnellen vernetzten Denken mich einbringen kann. Und darum sehe ich mich so als Vermittler, als Bindeglied, Veränderungen im Unternehmen voranzubringen und mit zu begleiten.
Wie oft hast du diese Geschichte, deine Geschichte und dein Ziel denn vorstellen dürfen? Wie oft bist du denn eingeladen worden zu Gesprächen?
Zu selten.
Konkreter.
Wie viele Bewerbungen hast du denn geschrieben?
Wenn ich die alle gezählt hätte, würde ich, glaube ich, unter der Decke hängen. Weil für mich sind Zahlen oder das in solche Verhältnisse zu setzen, aufgrund des Rücklaufs sehr frustrierend.
Naja, trotzdem, um ein Gefühl zu kriegen. Also reden wir von 10, von 20 oder mehr?
Weit über 100.
Weit über 100? Wow. Und Rücklaufquote, hast du schon erwähnt, das Stichwort, wie hoch war die denn?
Ich würde mal sagen, 80% Ghosting und 20% Standardabsage.
Und wie viele Vorstellungsgespräche?
Dieses Jahr 2.
Das heißt, nur 2% Trefferquote, wenn man sagt, Vorstellungsgespräch ist erstmal das Ziel, und diese Standardabsagen, das ärgert dich besonders, oder? So verstehe ich das.
Ja. Denn ich glaube, jeder, der mal eine Standardabsage bekommen hat, ja, vielen Dank für Ihre Bewerbung, super toll, alles bestens, aber wir haben uns dann leider für jemand anderen entschieden, wo der Match einfach noch besser ist.
Löst das bei dir inzwischen eine Standardreaktion aus?
Nee, meine Standard-Herangehensweise ist die, schon wenn eine E-Mail reinkommt von einem Unternehmen, wo ich mich beworben habe, wenn man es am Absender erkennt, die ersten zwei Zeilen, die in der Vorschau zu sehen sind, lassen das schon hindeuten. Und dann wird diese E-Mail, sage ich gleich von mir, in einen anderen Ordner verschoben, weil ich sie gar nicht mehr lese.
Gut, bis jetzt hast du vom traurigen Standard gesprochen, aber es gibt auch Situationen oder Schreiben, die dich besonders treffen, sage ich mal, und ja, eigentlich sogar verletzen.
Da gab es eine Situation, ich habe mir gerade auf die Position, weil ich ja die Weiterbildung gemacht habe, Change Manager, und dann ein Unternehmen gefunden, wo ich sagte, hey, von ihrem Auftritt auf der Webseite, von ihrer Darstellung, it's a match, da muss ich mich bewerben. Habe mich dort beworben, habe auf dem Weg dahin auch so ein Ding von mir, einen kleinen Fehler gefunden, wo ein Link nicht gepasst hat. Und habe gedacht, oh, wunderbare Gelegenheit, damit gehst du ein bisschen vom Standard weg. Habe über E-Mail kontaktiert, habe gesagt, hey, so und so, das ist mir aufgefallen, ich würde mich gern bei euch bewerben. Welchen Weg haben wir denn noch? Und dann kam eine sehr persönliche, sehr geehrter Herr Gass, vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Und natürlich können Sie sich auch per E-Mail bewerben. Und die ganze Website, das ganze Auftreten war in der Du-Form.
Okay, also Website-Sprache und E-Mail-Sprache oder Ansprache fielen auseinander. Wie hast du reagiert? Was hast du dann gemacht?
Ich habe dann freundlich nachgefragt, hey, ich bin etwas verwirrt. Seid ihr jetzt auf Du oder Sie? Weil ich hatte natürlich schon meine Dinge vorbereitet, die in der Du-Form, meine Anschreiben in der Du-Form. Und wenn man dann das wieder umstellen muss auf Sie, dann klingen manche Sätze etwas schief. Worauf dann sehr schnell zurückkam, nee, du geht auch. Denke, wunderbar, habe ihnen dann meine Bewerbung geschickt. Und nach wenigen Tagen kam eine Standardabsage. Gut, vielleicht ist da auch mein Anspruch zu hoch. Aber da wäre es jetzt schön, wenn man dann sagen würde, hey, vielen Dank nochmal, sorry, aber nee, sehen wir kein Match oder was auch immer. Aber es kam eine Standardabsage. Aber ich habe halt erkannt, das, was auf der Webseite steht, das, wie sie sich präsentieren, wird in der Konversation mit einem Bewerbenden schon nicht gelebt. Wie soll das denn gelebt werden?
Also wenn Website und erlebte Wirklichkeit so auseinanderfallen, dann sagst du, das ist eigentlich ein Beschiss.
Aus meinem Verständnis heraus ist die Webseite eines Unternehmens die Visitenkarte nach außen. Und wenn ich mich dort darstelle als dynamisch, als energetisch, als bunt, als was auch immer, so wie ich mich da darstelle, und ich das aber dann in der Konversation und nur in der Schriftkonversation nicht mittransportiere, dann ist das die Webseite eine Marketingaktion. Hey, wir schauen fancy aus, aber innen drin, sei es mal krass, faxen wir noch.
So, jetzt mal was ganz anderes, Thomas. Welche Rolle spielt denn eigentlich das allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG? Das sollte doch das Schlimmste verhindern und das Beste leisten. Wie erlebst du das?
Das ist eine gute Frage. Also für mich als Bewerbenden hat es die Funktion, dass man mir berufend immer auf das AGG eben keine Auskunft gibt. Weil man verhindern möchte, etwas Falsches zu sagen, etwas vermeintlich Falsches zu sagen. Wenn Sie schreiben würden, wunderbar, Profil, irgendwo passt das, aber du bist für unsere, wir sehen dich als zu alt an.
Das wäre wenigstens ehrlich, damit könntest du was anfangen. Ja, das wäre halt ein ehrliches Feedback, ne?
Ja, es wäre ehrlich. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt auch in Konversation, im Gespräch mit vielen anderen Bewerbenden finde. Keine Info.
Jetzt wieder mal ein Sprung in deiner Erwerbungsgeschichte. Eine Episode, die herausragt, und zwar zahlenmäßig. Du hast vor ein paar Wochen auf LinkedIn einen Post gemacht, der war in jeder Hinsicht ganz besonders. Führ da mal, was drin war und was rauskam.
Ja, was war drin? Es war eigentlich aus der Hüfte heraus, aus dem Bauchgefühl heraus ein Beitrag. animiert durch einen anderen Beitrag, den ich gelesen habe, gedacht so, ach, da könnte ich doch auch was draus machen. Und der hatte den Titel, ja, wenn Menschen 50 plus mit vielfältiger Berufserfahrung mehr Absagen oder ausgestellt werden, wie Einladungen erhalten, ist der Fachkräftemangel wohl doch nicht so schmerzhaft oder nicht schmerzhaft genug. Simple Realität.
Also das habe ich auch schon mehrfach so gehört oder gelesen, aber ich erinnere mich in keinster Weise so viele Reaktionen auf so einen Post gesehen zu haben wie bei dir. Sag doch bitte nochmal die Zahlen.
Es stand heute in der Summe 3714 Reaktionen. Über 400 Kommentare und 186 Mal direkt geteilte Beiträge.
Und das müssen Hunderttausende sein, die du damit erreicht hast.
Die Impressionen sind 277.700 und die erreichten Mitglieder 184.436.
Also irrer Aufmerksamkeitswert. Bleibt nur noch die entscheidende Frage. Was hat es substanziell genutzt? Was hat es dir gebracht?
Da habe ich eine Gegenfrage. Was ist Substanz? Substanz, ganz viel Zustimmung. Ja, ist wichtig. Genau, toll. Aber dass jemand gekommen ist, hat gesagt so, hey, was hast denn du da? Was ist denn das für ein Profil? Wer bist denn du? Warum? Können wir daraus vielleicht was machen? Nichts. Gefühlsmäßig so, boah, alle stimmen zu und dann eine Woche später die Karawane zieht weiter.
Vielleicht ist die Karawane ja weitergezogen zu Europas größter Personalmesse. Zukunft Personal Europe war gerade in Köln. Age Diversity, altersgemischte Teams und die über 50-Jährigen als die Goldreserve des Arbeitsmarktes war das große Thema. Ja, also in Talkrunden big, aber bei dir ist da so in der Realität noch nicht richtig was angekommen.
Ja. Kann ich nur zustimmen. Ja, es ist wichtig, aber es kommt nichts zurück. Mhm. Das ist so.
Thomas, jetzt könnte man ja gerade auf LinkedIn das Gefühl haben, dass das Vermitteln von Ü55 Leuten und Menschen mit grauen Haaren ist ein richtiger Trend, auch ein Geschäftsmodell. Ich sag mal, Gewinner des Deutschen Demografiepreises 2023 war Zeitsilber. Gewinner des Zenovation-Preises von Frank Kleihausen war Senior Connect. Es gibt Leute wie Marketa Burger, Martina Frahn, Thomas Bayer und andere, die spezialisiert sind auf das Vermitteln von über 55-Jährigen. Hast du schon eine dieser guten Adressen konsultiert und setzt du da Hoffnungen drauf?
Stehen auf meiner Liste. Ich habe sie noch nicht, bin sie noch nicht gegangen, aber ja, werde sie im Rahmen meiner Publikmachung, meiner Streuung, meiner Bildung und Weiterentwicklung der Personal Brand mit auch nutzen.
Ja, würde ich dich auch gerne ermutigen und werde die genannten auch in den Shownotes und auf LinkedIn ansprechen, weil das sind eigentlich Experten für dein Thema und Expertinnen. Zum Schluss jetzt mal was ganz Persönliches. Dieser ganze Prozess, diese permanenten Ablehnungen, was macht das mit dir?
Wenn ich sie alle an mich ranlassen würde, wenn ich nicht eine sehr starke Resilienz aufgebaut hätte im vergangenen Jahr, vor allen Dingen, wenn ich nicht viel Zeit dazu genutzt hätte, sich mit mir selbst zu beschäftigen, in dem Sinn mit mir auseinanderzusetzen, in Selbstreflexion zu gehen und einfach in Selbsterkenntnis an mir zu arbeiten, wo liegen denn meine Stärken, Kompetenzen und Bedürfnisse, dann würde ich, glaube ich, es fällt mir schwer, aber zu sagen, da kann man schon in eine Depression fallen. Ich bin jetzt über ein Jahr auf der Suche. Und wenn sich dann nichts ergibt und der Frustlevel ist so wie so ein Pegelstein, der geht hoch und runter.
Was hast du denn noch für Ideen im Köcher, um den Frustlevel-Pegelstand hoch gehen zu lassen wieder?
Weil es gibt keine, hey, wenn du 100 Bewerbungen schreibst, dann wird einer dabei, die 101. wird es dann, die 102. wird es dann werden. Nein, es ist eine Ungewissheit, die einen die ganze Zeit begleitet, die einen mehr und mehr natürlich belastet. Aber was werde ich machen? Jede Möglichkeit nutzen, um mich in die Sichtbarkeit zu bringen. Es ist eigentlich faszinierend. Die Generation X, die Babyboomer sind so viele. Man kann sie nicht übersehen, aber es wird lieber über die Gen Z gesprochen.
Ja, nochmal zurück zur Sichtbarkeit. Du lebst zurzeit in München, aber du sagst, du bist nicht zwingend an diesen Ort gebunden und du bist auch nicht der, der irre finanzielle Vorstellungen hat, die zu Absagen führt. Also du bleibst weiter am Ball, ne?
Ich bleibe weiter am Ball und ein sehr guter Punkt. Das ist ja auch so ein Vorbehalt. Ja, die Generation X, die Baby, die sind zu teuer. Sprecht mal mit den Menschen. Wir haben ganz andere Werte, wir haben ganz andere Vorstellungen und ganz andere Ideen. Und zu teuer kann man erst sagen, wenn man mal über die Zahl gesprochen hat. Und es lässt sich über alles sprechen.
Verstehe, ja, Thomas, nochmal danke für deinen Mut, deine Geschichte zu erzählen, die hier ja noch nicht zu Ende ist. Da kann und soll ja noch ein Happy End kommen. Da setzen wir drauf, da bist du dran und da hast du die Resilienz. Wenn aus diesem Gespräch was erwächst, wäre natürlich großartig. Mit einiger Wahrscheinlichkeit erreichen wir aber nicht die 180.000, was glaube ich, die du schon mal auf LinkedIn als Kontakt hattest. Aber wenn der oder die eine richtige Kontaktadresse dabei ist, dann hat es sich gelohnt. Aber nochmal, danke für deinen Mut, so genau zu erzählen, wie es dir geht und eben auch für die Kraft, die du geschildert hast, mit der du da am Ball bist. Meine Daumen sind gedrückt. Alles Gute, Thomas.
Vielen Dank dir, Stefan.
Und damit zum zweiten Teil der Episode, denn was Thomas da geschildert hat, ist leider Gottes kein Einzelfall. Es betrifft Tausende von Menschen, die im höheren Alter, also über 55, arbeitssuchend sind und zwar lange, trotz Fachkräftemangel oder eigentlich Arbeitskräftemangel generell und guter Qualifizierung. Das sind Ablehnungserfahrungen, die ja sehr tief reingehen. Das hat Thomas ja auch sehr deutlich gemacht, wie ihn das trifft. Und ich habe jetzt das große Glück, mit einer Fachfrau sprechen zu können, die mehrere Bücher zum Thema Umgang mit Ablehnung geschrieben hat. Eines davon hat den Titel Ohrfeige für die Seele. Hallo, Frau Wardetzky, Dr. Bärbel Wardetzky, Psychotherapeutin in München. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
So, wir müssen noch klar machen oder klären. Sie haben das Gespräch mit Thomas Gass nicht mitgehört, kennen das gar nicht. Wir führen das jetzt konsekutiv nacheinander. Zunächst würde ich und sicherlich die Hörer auch gerne wissen, wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit dem Thema Kränkungen überhaupt so lange und so intensiv auseinandergesetzt haben?
Naja, ich habe mich seit Anfang der 90er Jahre mit Narzissmus beschäftigt und in dem Zusammenhang ist das Thema Kränkung natürlich ein ganz wichtiges. Und dann kam zugleich auch noch der Verlag auf mich zu und haben gefragt, ob ich da was drüber machen will. Und dann war das sozusagen der Startschuss für das und für drei weitere Kränkungsbücher.
Aber Kränkungen erleben ja nicht nur narzisstische Menschen, sondern ja, es ist eigentlich eine Lebenserfahrung. Es wird niemand geben, der es nicht erlebt hat. Ich frage jetzt mal ganz direkt, würden Sie eine, sag mal, Kränkungserfahrung teilen, von der Sie sagen, das hat mich getroffen?
Ach, da gibt es ja ganz verschiedene. Da gibt es ja so Kleinigkeiten, dass jemand schlichterdings, ein Treffen vergisst, oder aber dann gibt es die großen Kränkungserlebnisse, wenn eine Beziehung auseinandergeht und man verlassen wird. Also sowas habe ich natürlich auch erlebt in meinem Leben. Ich muss natürlich sagen, seitdem ich mich, das war 2000, also jetzt schon über 20 Jahre mich mit dem Thema beschäftige, ist meine Kränkbarkeit schon geringer geworden, einfach weil ich das Gefühl habe, ich kann anders mit den Situationen umgehen. Aber wie Sie sagen, jeder Mensch ist kränkbar. Das ist weder was Pathologisches noch sonst was, weil in jeder Kränkungserfahrung immer das Gefühl ist, dass mein Selbstwert angegriffen wird. Und in dem Moment reagieren wir gekränkt.
Ihr Buchtitel Ohrfeige für die Seele, das bringt ja gewissermaßen schon, ich sag mal, in Bild und Ton. Ich finde das wirklich sehr, sehr plastisch rüber, was Ablehnung auslöst. Wollen Sie das mal näher beschreiben?
Ja, es löst einen seelischen Schmerz aus. Und wir wissen, dass das Gehirn seelischen Schmerz genauso signalisiert wie körperlichen Schmerz. Also deshalb das Bild von der Ohrfeige. Also wenn ich eine Ohrfeige bekomme, dann passiert was Ähnliches oder sogar dasselbe im Gehirn, als wenn ich von jemandem beleidigt werde. Und das ist wirklich etwas, was wir als Verletzung unserer Person erleben, unserer Seele.
Und ist das etwas, was individuell empfunden wird oder gibt es individuell ganz unterschiedlich empfunden wird oder gibt es generelle Muster?
Also man kann sagen, dass Menschen, die ein brüchiges Selbstwertgefühl haben, sehr viel schneller kränkbar sind als Menschen, die gut mit sich in Kontakt sind und sagen, ich weiß um meinen Wert. Und das liegt daran, dass Menschen mit einem brüchigen Selbstwertgefühl immer die Bestätigung von außen brauchen. Das heißt, sie schauen ganz genau, wie reagiert die Umwelt. Und wenn da Zeichen von Ablehnung oder Kritik oder Desinteresse sind, kann das für diese Person schon eine Kränkung bedeuten. Und jemand, der nicht so abhängig ist von der Reaktion von außen, der wird das vielleicht gar nicht wahrnehmen oder zumindest nicht so stark erleben.
Das heißt, es gibt eigentlich eine sehr, sehr große Bandbreite von Situationen, wo die identische Situation bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliches Erleben auslöst.
Ja.
Gibt es denn dennoch, ich frage nochmal nach dem generellen Situationen, in denen wir besonders verletzlich sind? Das ist ja auch ein Fokus, den Sie in dem Buch gelegt haben.
Ja, da gibt es natürlich schon so kritische Situationen. Also zum Beispiel, wenn wir kritisiert werden. Das ist für alle Menschen erstmal eine Zurückweisung, weil wir uns nicht bestätigt fühlen, sondern weil wir uns abgelehnt fühlen. Und wir können oftmals nicht trennen zwischen Person und dem, was wir tun. Und wenn unser Tun kritisiert wird, dann fühlen wir uns als Person natürlich zurückgewiesen in unserem Wert. Dann gibt es Situationen von direkter Ablehnung. Also wenn man spürt, da mag mich jemand überhaupt nicht. Es gibt die Situation vom ignoriert werden. Also wenn man sozusagen da ist und die andere Person reagiert gar nicht auf einen. Wenn man nicht gehört wird, wenn man das Gefühl hat, unwichtig zu sein und man kann seine Stimme nicht erheben, man kriegt keine Antwort. Das sind alles Situationen, auch Beleidigung natürlich und verlassen werden und ja, jede Form von Nichtbeachtung und wo wir bestimmte wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen von dem Gegenüber. Das sind alles Kränkungssituationen.
Bis jetzt waren wir allgemein. Ich sag mal, jeder kann da in sein und ihr Leben anknüpfen und sich erinnern, wo und wie diese Situationen waren. Das haben wir sicherlich alle vor Augen und auch noch im Gefühl. Mir geht es ja jetzt um was ganz Spezifisches, nämlich um die Erfahrungen von, ich sag mal, älteren Arbeitnehmern, die sich vergeblich bewerben, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie sich verändern wollen, weil sie sich verändern müssen. Und im ganz konkreten Fall hat sich eine Person 100-mal vergeblich beworben und ich fürchte, es gibt Menschen, denen das noch öfter passiert ist. Was macht das mit einem, also sich ja für etwas ins Gespräch zu bringen, zu bewerben, zu sagen, ich will, ich kann und dann kommt nichts.
Klar, das ist natürlich im ersten Moment ist es eine Kränkung, ist klar. Nach dem Motto, Mensch, ich habe was zu bieten, ich biete mich an und keiner will mich. Das ist eine richtige Kränkungssituation. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, es geht gar nicht darum, vielleicht weniger kränkbar zu sein, sondern es geht darum, wie gehe ich mit dieser kränkenden Situation um? Und da unterscheiden sich die Menschen sehr stark. Die einen können sagen, okay, also ich habe mich jetzt 5-mal beworben, nicht 100, sondern nur 5-mal, merke, ich komme nicht an. Also muss ich doch mal gucken, was stimmt vielleicht an meinem Konzept nicht? Muss ich mich anders darstellen? Muss ich eine andere Branche suchen? Muss ich vielleicht auf eine ganz andere Idee kommen, wo ich sage, ah ja, da können meine Qualitäten besser ankommen. Das kann sein, dass es diesen Weg gar nicht gibt. Das mag ja sein. Dann gibt es aber die Frage, wie kann ich dann in so einer Situation wieder ein inneres Gleichgewicht bekommen? Und das allererste ist, dass man aufhört, sich selber zu entwerten nach dem Motto, die anderen wollen mich nicht, also bin ich dumm, schlecht, weiß ich was. Oder die anderen sind blöd, haben keine Ahnung. Dann ist man sofort in einer Kampfessituation, die niemandem taugt und die das Problem auch nicht löst. Wenn ich dem anderen die Schuld gebe, dann habe ich genauso wenig gewonnen, wie wenn ich mir die Schuld gebe und sage, oh, ich bin halt einfach zu doof. Das heißt, die Kunst, mit Kränkungen umzugehen, ist wirklich die Frage, wie kann ich diese Situation lösen? Und ich persönlich, ich würde nach der 5. Bewerbung aufhören und würde mir nicht 100-mal eine Ablehnung holen. Das ist ja ein selbstquälerisches Moment.
Aber sorry, ich meine, es leuchtet mir ein, was Sie sagen, aber stellen Sie sich vor, Sie wollen und müssen eine andere Arbeit finden, aus, ja, kann man sich schnell denken, das Haus ist nicht abgezahlt, die Kinder in der Ausbildung, es muss Geld verdient werden und gerade ist zu wenig da. Dann gibt es doch einen existenziellen Druck. Dann ist es nicht mehr wollen, sondern geht eher
Müssen.
zum müssen. Und da wird ja die Verletzlichkeit sogar höher. Was ist da Ihr Tipp?
Ja, vielleicht müssen wir in solchen Situationen noch kreativer sein. Das heißt, wenn ich gezwungen bin, Geld zu verdienen und ich merke, dass in der Art und Weise, wie ich mir es vorstelle, es nicht geht, dann muss ich mir was anderes überlegen. Da muss ich erstmal vorübergehend einen Job machen, wo überhaupt mal wieder Geld reinkommt und kann von dort aus vielleicht wieder neu schauen. Das sind ja manchmal Situationen, ich habe das in der Therapie oft erlebt, wenn Menschen in so einer Situation sind, wo plötzlich die Grenze ist, eine Sackgasse ist, die kommen nicht weiter. In dem Moment entstehen oftmals in uns enorme Kräfte, die dann sagen, hallo, vielleicht ist das der falsche Weg gewesen. Ich muss vielleicht eine andere Straße suchen. Und das kann sehr wertvoll sein. Und wichtig ist, dass man selber ein Aufbauprogramm für sich schafft. Dass ich sage, was brauche ich, dass es mir gut geht? Ich brauche Beziehungen. Ich brauche Menschen, die mich trösten, die mich unterstützen, mit denen ich lachen kann, mit denen ich was Schönes tun kann. Ich muss jeden Tag für mich etwas Gutes tun. Man sollte in so einer Situation wirklich vermeiden, sich jetzt depressiv in die Ecke zu setzen und sich zu zerfleischen, das hat keinen Sinn. Das führt zu gar nichts, sondern zu sagen, okay, im Moment bietet mir meine Lebenssituation eine Herausforderung, die für mich wahnsinnig schwer zu lösen ist. Aber, und das wissen wir aus der Weisheitstherapie, wenn ich ein Problem als Herausforderung sehe, dann gehe ich völlig anders damit um, als wenn ich es als Problem oder als Krise sehe. Weil dann sitze ich drin und denke mir, oh, alles so schlimm. So, dann nehme ich die Herausforderung und dann kann ich wirklich innerlich neue Kräfte entwickeln. Und das ist die Riesenchance bei Kränkungen.
Krise als Chance. Es ist ja häufig so, dass aus den größten Krisen ganz neue Dinge entstehen, weil eben alles über den Haufen geschmissen wird, die bewährten Muster. Wir hatten ja gerade das im gesamtgesellschaftlichen ungewollten Großversuch durch Corona hat sich ja plötzlich gezeigt, was alles geht, was man vorher für unmöglich erklärt hat. Aber das natürlich auch übertragen ins Individuelle. Ich will doch noch mal einen Perspektivenwechsel. Da kommen ja Ablehnungen als teilweise als Formschreiben. Das beschreibt der Kollege sehr plastisch, dass er gerade das auch als sehr, also nochmal als eine Schippe drauf empfindet. Da wird nicht mit einem begründenden Satz gesagt, warum jetzt eine Ablehnung erfolgt, sondern das vorgestanzte Ding, von dem du genau weißt, das könnte auch die KI gemacht haben und also du bist nicht sicher, ob überhaupt ein Mensch drauf geguckt hat. Ist das nochmal eine Schippe drauf, wie ich es gerade genannt habe?
Ich kann es als Schippe interpretieren und kann sagen, so gar nicht mal persönlich angesprochen. Das geht ja gar nicht. Gut, kann ich machen. Was folgt da draus? Da folgt, dass mein Ärger immer größer wird, dass meine Verletzung immer größer wird. Dann kann ich nur sagen, okay, Leute, ich finde es ausgesprochen, naja, traurig eigentlich schon, dass heutzutage nicht mehr miteinander richtig gesprochen wird. Und so ist es. Die Situation haben wir. Ich meine, wenn ich irgendwo Infos brauche, dann habe ich auch wieder eine KI am Telefon. Ärgert mich furchtbar. Nützt aber nichts. Es ist halt so. So. Dann kann ich nur sagen, na ja, ganz schön traurig. Ich persönlich würde in den persönlichen Kontakt gehen. Ja. Dann kann ich natürlich versuchen zu gucken, ist da eine Unterschrift? Ist vielleicht Herr XY? Ja, dann würde ich mal gucken, ob ich Herrn XY vielleicht ans Telefon kriege und anrufe und sage, lieber Herr XY, ich habe einen, naja, doch etwas unpersönlichen Brief von Ihnen gekriegt. Hätten Sie die Möglichkeit, mir noch mal kurz eine persönliche Rückmeldung zu geben? Könnte man probieren, wenn man es unbedingt will. Aber die Tatsache, dass diese Briefe kommen, sind eine Tatsache. Punktum. Da können wir nichts dran ändern. Ich kann mich jetzt drüber aufregen, ich kann mich verletzt fühlen oder ich kann sagen, tja mei, es ist leider so.
Tja, Mai, wir reden mit einer Münchnerin. Tja, Mai, jetzt lassen wir uns nochmal die Perspektive wechseln. Vom Individuellen aufs Größere, nämlich auf Alter, verändert sich Verletzlichkeit mit dem Alter?
Eine sehr spannende, tolle Frage.
Danke.
Ganz unterschiedlich. Also sagen wir mal so. Das Alter hat ja die unglaubliche Qualität, dass vieles nicht mehr so wichtig genommen wird. Und dass ich mich über viele Dinge, und ich meine, ich bin ja jetzt auch bin ja weit über Babyboomer, glaube ich, sogar hinaus, gell?
Sagen Sie es mal konkret. Sie sind,
Ich
Sie
bin
sind drin.
72.
Ja, passt.
Und ja, und ich merke, dass vieles mich überhaupt nicht mehr tangiert, weil ich sage, mein Gott, Leute, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Ich will mein Leben jetzt genießen. Also setze ich mich nicht auf jede Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist zum Beispiel auch so etwas, was bei Kränkungen passiert, gell? Warum kriegen die den Job und ich nicht? Oh ja. Da setze ich mich nicht mehr drauf, weil ich mir sage, da ist mir meine Lebenszeit zu schade. Was im Alter aber schon passiert ist, dass unsere Filtermöglichkeiten nach außen geringer werden. Das heißt, also ich merke es bei mir, es ist eine viel höhere Lärmempfindlichkeit, und eine viel größere Empfindlichkeit, dass Grenzen nicht berücksichtigt werden, so dass ich mich viel mehr abgrenzen muss, was ich wiederum toll finde. Das hätte ich früher auch mal machen sollen. So dass ich meinen Eigenraum besser schützen kann. Und wenn ich das besser schützen kann, dann bin ich natürlich auch gegenüber Kränkungen und Ablehnungen besser geschützt. Also es hat auch, ich finde, das Alter hat eine ganz große positive Wirkung auf weniger kränkbar sein, weil ich natürlich im Laufe meines Lebens erkannt habe, was für ein wertvoller Mensch ich bin. Und wer mich ablehnt, der soll mich ablehnen. Meine Güte, das ist halt dann so. Da kann ich ja nichts dagegen tun. Ja? Ich kann aber meinen Wert aufrechterhalten und kann sagen, auch wenn du mich ablehnst, ich bin ein wertvoller Mensch und ich bleibe ein wertvoller Mensch, egal. Ne? Und wenn du mit mir schlecht umgehst, dann werde ich da eine Grenze ziehen und sagen, so will ich das nicht. Entweder du gehst gut mit mir um oder nicht. Aber ich lasse mir doch nicht irgendwelche Dinge unterstellen oder unterschieben, die mir nicht gut tun. Das tue ich nicht. Und diese Klarheit, die ist, glaube ich, auch ein Gewinn des Alters. Früher haben wir uns viel mehr rein und mussten uns auch viel mehr reinmogeln und uns auseinandersetzen und machen und tun. Und das ist ja alles so wichtig, weil daran lernt man ja so viel. Und das Alter kann zur Ernte werden. Von all den Erfahrungen, von all den schon erlebten Kränkungen, von all dem, wie wir damit umgegangen sind. Wir haben sie ja alle überlebt. Wir haben ja diese Kraft schon gehabt, mit diesen Kränkungen umzugehen. Und auf die können wir bauen und da können wir sagen, wunderbar. Und die kann ich anwenden heutzutage.
Sie sind jetzt 72 Jahre alt. In welchem Alter hätten Sie das schon sagen können, was Sie jetzt gesagt haben? Der
Gar nicht.
59-Jährige, der noch
Kann ich nicht.
7 Jahre Arbeit vor sich hat, wenn er dem Gesetzgeber entsprechend agiert, der steckt ja irgendwie nicht mehr mittendrin, aber doch noch in gewissen
Ja,
Verpflichtungen und Zwängen und kann diese große Freiheit vielleicht noch nicht so empfinden.
nein, das nicht. Muss er ja auch nicht. Aber es ist sozusagen ein Lichtblick, dass man sich freier machen kann. Und man kann sich auch, wenn man jung ist, muss man nicht jede Zurückweisung schlucken. Das müssen wir nicht. Wir können sie auch beim anderen lassen. Ja? Wenn mich jemand nicht will, dann ist das die Entscheidung des anderen. Die muss ich mir nicht auf mein Konto schieben und muss sagen, weil der andere mich nicht will, bin ich weniger wert. Das müssen wir nicht tun. Es ist sicher ein Problem, wenn ich eine neue Stelle suche, wobei ich glaube, heutzutage sind wir sogar noch sehr gefragt, weil wir ja doch, sagen wir mal, unsere Erfahrung mit reinbringen können und wir haben ja auch Fachkräftemangel, sodass es möglicherweise einfacher ist als früher. Wie lange habe ich gesucht, um einen Job zu kriegen? Da war ich, was war ich denn damals? Da war ich Ende 20. Ich habe gedacht, na klar, ich bewerbe mich und kriege den nächsten Job. Ja, Pustekuchen, nix da. Da habe ich
Das
ein
ist
Jahr
die.
gesucht und musste dann sogar von München weg, ganz woanders aufs Land, wo ich gesagt habe, das mache ich nie. Das war der beste Ort, der mir hätte passieren können, das da nebenbei gesagt. Aber da habe ich sehr, sehr viel auch Kraft aufgewendet, um eine Stelle zu finden. Das war damals auch nicht so einfach und ich war ja nun wirklich noch sehr jung.
Das
Also
ist
von
die,
daher.
also das spricht dafür, dass Sie Babyboomer sind. Das ist ja die klassische Erfahrung der geburtenstarken Jahrgänge. Es gab, egal was man machen wollte, es gab viele andere, die wollten es auch und
Genau.
entsprechend schwierig war es.
Ja.
Und jetzt erleben wir die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Debatte, die sagt, jeder, der arbeiten will, ist herzlich willkommen, weil wir haben zu wenige davon.
Ja.
Und dann dem Erleben, wie gesagt, du bist Ende 50. Du willst dich verändern und du kriegst eben nur das Formding und fragst dich und fühlst dich dann eben auch von der öffentlichen Debatte ein Stück weit verarscht. Ne?
Ja,
Das ist,
ist
glaube
es
ich, das
natürlich auch.
Erleben, das viele haben über das Individuelle hinaus. Was ich dann als politischer Mensch teilweise auch, sage ich mal, schon so sehe, dass sowas Einfluss haben kann auf Wahlverhalten,
Ja,
weil man sich
natürlich.
einfach denkt, Moment mal, was ich höre, was ich lese, was Politik sagt, kommt bei mir im eigenen Leben aber anders an und das wird irgendwann Folgen haben.
Na klar, na klar. Und das ist ein Problem. Ich will das auch überhaupt nicht kleinreden. Ich will das auch überhaupt nicht wegmachen. Es ist trotz allem, sind wir gefragt, persönlich mit der Situation umzugehen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir können, Gesellschaftskritik ist völlig richtig, ja. Die Diskrepanz, die Sie gerade aufgezeigt haben, natürlich ist die irrsinnig. Logo. Nichtsdestotrotz müssen wir damit umgehen. Und da ist die Frage, wie? Und da ist das, dass wir sagen, okay, ich schaue jetzt, dass ich für mich die bestmögliche Lösung finde. Und wenn es heißt, vorübergehend, was würde ich denn machen? was würde ich denn vorübergehend machen, wenn ich keinen Job kriegen würde? Ich glaube, ich würde mich an die Gemeinde wenden und sagen, brauchen Sie eine Gärtnerin oder jemand, die Blätter kehrt oder sowas? Ja, irgendwas, wo ich überhaupt wieder mit drin bin und merke, ich bin ein wichtiger Teil. Na klar, kann ich damit nicht ein Haus abzahlen, wenn ich Blätter kehre, ist schon klar, das ist jetzt kein stimmiges Beispiel, aber dass ich mir wirklich überlege, was gibt es für mich noch? Und das kann vielleicht sogar auch sehr wertvoll sein.
Das ist ein Schlusswort. Ich danke für den Appell zum Selbsttätigwerden, zum Spüren der eigenen Kraft und der eigenen Ziele auch und Werte, steckt ja im Kern auch dahinter. Und für manches Konkrete, was man vielleicht versuchen kann, auch oder gerade, weil die Situation gerade recht anstrengend und schwierig ist und diese großen Veränderungen erfordert. Bärbel Wadecki, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute
Ich
Morgen.
danke Ihnen.
Danke nach München. Alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.
Wem jetzt der ein oder andere Teil dieser Episode gut gefallen hat, möge das zum Ausdruck bringen, gerne durch eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify. Wir freuen uns aber auch über Nachrichten, Meinungen, Kritik, Anregungen über unsere E-Mail info@babyboomer-stories.de. Ansonsten macht's gut, wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss.